SWR 2 Leben.
Wir sagten damals nicht auf Wiedersehen. Wie durfte Treibholz je auf Heimher hoffen?
Mittlerweile lebe ich seit 30 Jahren in Deutschland und ich will es nicht missen. Für mich habe ich mal formuliert, wenn man diese Integrationsphase, man kann daran scheitern. Wenn man daran scheitert, ist das immer tragisch. Übersteht man das, ist man reicher, denn man kannte eine Kulturengeschichte vorher und man hat noch eine dazu gelernt.
Wir ließen Tür und Tor, Sperrangel offen und alle Schränke unverschlossen stehen.
Der Liedermacher Oleg von Riesen sitzt in seiner Kölner Zwei-Zimmer-Wohnung am Keyboard und arbeitet an einem neuen Stück. Geboren und aufgewachsen ist der 49-Jährige in Kasachstan. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entschieden sich seine Eltern, nach Deutschland zu gehen. Weil er sich von den Möglichkeiten der westlichen Welt angezogen fühlte, ging Oleg mit ihnen.
Wir blickten nicht zurück durchs Dämmergrauen. Kalt lag im Frost das Land, durch das wir trägten.
Als wir damals 93 nach Deutschland kamen, sind wir in so ein Auffangslager gekommen, da wo man die ersten Papiere und so weiter erledigt hat. Mein erstes negatives Erlebnis war direkt, nachdem ich aus dem Bus gestiegen bin. Nämlich, da war ein Polizist, es war dunkel. Und dann sind wir eine Menschenmenge gewesen und dann hat er gesagt, ja, gehen Sie dahin. Und wahrscheinlich, weil man so auseinander war, dann hat er gesagt, put, 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 put. Und dann hat er so gelacht zu jemandem, meinem Kollegen. Also als wären wir so dumme Gänse. Ja, weil man halt ein Russe aus Kasachstan war. Weil man war kein Deutscher. Also das, was ich angetroffen habe, war nicht das, was ich mir ausgemalt habe. Ich habe mir ausgemalt, ich komme eine Art nach Hause. Also sprich in eine Gesellschaft, wo ich hundertprozentig anerkannt bin.
Dass sich die Birken höher reckten am Gartengraben, um uns nachzuschauen. Vielleicht bot unser Giebel unverbanntem Schneesturm trotz. Ihr wisst schon, was ich meine.
Als ich, wie gesagt, nach Deutschland kam, da wollte ich halt lernen. Und sofort halt in den Beruf gehen zu wollen, das hat mich nicht so gereizt. Meine Abschlüsse haben es erlaubt, dass ich sogar ein Gymnasium besuche. Ich habe nie im Leben ein Gymnasium besucht. Und ich dachte, ach, was soll's? Vielleicht bin ich ein Spätzündler, sage ich mal so, dass ich halt mit 20 dann aufs Gymnasium gegangen bin. In der Sowjetunion gab es keine Gymnasien. Davon war ich fasziniert, dass ich jetzt vollwertige Mitglied einer Welt werde, die ich bis jetzt nicht kannte.
Bei uns zu Hause reden auch die Steine und reden Deutsch, denn Steine halten stand. Sie reden Deutsch, denn Steine halten stand.
Meine erste Klausur im Latein hatte eine 1. Und zum Beispiel der Lehrer hat angefangen, ja, wir haben, was weiß ich, 7 Dreiern, dann 8 Zweier. Und ich dachte, ja, was habe ich denn, eine 6 oder was? Also ich habe die beste Note, also weil ich Gas gegeben habe. Bis dahin in Kasachstan war ich ja so ein Mittelschüler. Also ich war ja eher also musikalisch oder so. Aber da habe ich diesen Appetit entwickelt. Also ich wollte halt durchstarten. Also ich wollte nichts mehr wissen, sondern ich wollte halt Gymnasium, Abitur, studieren, irgendwie. Also ich wollte ganz nach oben, sag ich mal. Also ja, also nicht so ein dummer Pute, ha. Also die Momente, die einen mit Stolz erfüllt haben.
Oleg von Riesen schneidet einen Apfel, während er sich einsingt.
Ich habe dann noch einen Beruf erlernt, und zwar Steuerfachangestellten. Ich habe in diesem Beruf plus minus 10 Jahre, also bis vor 2 Jahren gearbeitet. Ich habe dann aber auch zwischenzeitlich Jura an der Uni zu Köln studiert bis zum ersten Staatsexamen, aber seit 2 Jahren bin ich dazu übergegangen, meine Leidenschaft, sprich mein Musizieren und mein kulturelles Schaffen als Hauptbeschäftigung für mich entdeckt. Also ich bin mit ein paar Kollegen noch dazu in den letzten Jahren übergegangen, die Gedichte meist leider verstorbenen alten deutschen Autoren, Autorinnen mit vertriebenen Hintergrund zu Liedern zu machen und damit die ein bisschen moderner und flotter klingen. Und das Interesse der jüngeren Generation, aber auch der allgemeinen Gesellschaft für diese Themen anzukurbeln. Und zum Beispiel das Lied, was noch nicht ganz fertig ist, und zwar von einer Dame namens Gertrud von den Brinken. Sie ist so eine Baltendeutsche, die auch vertrieben worden ist. Und als ich ein Gedicht mal von ihr gelesen habe, dann wohl musste ich das zum Lied machen. Und das ist jetzt das nächste Gedicht und das heißt Schritte. Ich lausch aus längst versunkenen Königreichen und jedes Schicksal ist ein Königreich. Durch Sommernächte, die Kristallglas bleichen. Als ich meine Leute gesucht habe, habe ich die bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland gefunden. Also darunter, es gibt ja praktisch weitere Vereine, nämlich Literaturkreis der Deutschen aus Russland. Also zufällig war meine Großtante Mitglied und für mich war das die erste kulturelle Veranstaltung in Köln oder in Deutschland. Und ich habe dort diese Anknüpfung gefunden. Das war das Künstlerische, aber auf jeden Fall natürlich diese, dass jeder kannte, wovon es sich handelt. Also diese gemeinsame russland-deutsche Geschichte und diese Toleranz, dass man einen russischen Teil in sich trägt.
Gottesdienst in der Evangeliums-Christengemeinde in Hasewinkel, einer kleinen Stadt in der Nähe von Bielefeld. Peter Flaming singt im Chor mit rund 200 anderen Gläubigen.
Als Christen hier am Anfang waren wir ein bisschen abgegrenzt, weil wir dann halt gleich Gemeinde gegründet haben, aber sind nicht parallel dazu in die Vereine eingetreten, die hier halt soweit vertreten waren. Zum Beispiel Schützenverein oder sportliche Vereine. Das kam dann nach und nach. Alle Kinder waren noch ziemlich klein. Heinrich war auch noch keine 3 gewesen, die Kleine war 2,5 Monate. Und dann waren wir hier in einem Lager aufgenommen worden, in einer Kaserne in Osnabrück, wo wir dann eine Woche waren. Und danach ging es nach Unamaßen, da war ein großes Lager. Da haben wir auch unsere Namen, die in Deutsch in der Schrift gar nicht gab, angepasst gehabt. Auf Russisch klingt mein Name Peter, nämlich Pjotr. Ja, das wurde dann geändert. Oder meine Kleine, die hieß Ekaterina und hier hatten wir die dann umgeschrieben auf Katharina. Und dann wurden wir verteilt in verschiedene Ortschaften Deutschlands. Wir wollten nach Hasewinkel, weil hier wohnte schon die Mutter von meiner Frau. Kamen dann in die Hochhäuser, hatten da von der Wohnung 2 Zimmer bekommen. Das Wohnzimmer durften wir nicht nutzen, weil da sollte noch eine andere Familie reinkommen. Da waren wir ein halbes Jahr oder so und dann hatten wir eine Wohnung gefunden. Nach 2 Monaten in Deutschland hatte ich den Job bei Glas, gleich einen festen Vertrag, die Sprache war ja kein Problem und seitdem bin ich auch bei der Firma, ja. Wir sind schon mittlerweile im 35. Jahr. Der Wunsch war vielleicht da, aber nicht unbedingt so ein Lebenstraum oder so eine Vision, dass wir da mal drüber kommen. Ja. Und bei dieser Welle, wo es 1988 angefangen hatte, sind dann die Eltern meiner Frau erst rübergekommen und ihr älterer Bruder. Dann ging es so wie eine Kette. Hauptsache schnell weg, damit man wieder vereint ist. Ne? Was nicht so gut war, klar, das waren einige Kollegen, immer wieder auf diese Rufe Gorbatschow und Russe und was auch immer, dann, bis ich dann auch jemand geschnappt habe und gesagt habe, du, wir können auch in eine Ecke gehen und dann klären wir die Sache, ne, auch anders. Ne? Und er hat dann damit aufgehört. Bei den anderen war es aber auch anders. Die wurden dann halt sofort abgestempelt als Russe und ich habe auch in der Abteilung einige gehabt.
Lass uns Gott anbeten, ich werde die Gebetszeit abschließen. Ja, du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist der Einzige, den wir anbeten wollen. Wir danken dir dafür.
Ja, am Anfang war das auf jeden Fall sehr unverständlich, warum wir auf einmal als Deutsche nach Deutschland kommen und werden als Russen abgestempelt. Wir kamen da nicht auf den Sinn, wieso das? Ne? Okay, wir hatten da auch vielleicht plattdeutsche Wörter mal zwischendurch mal im Gespräch reingeschoben oder es gibt Wörter, die man halt verdreht und beim schnellen Gespräch fallen die dann halt nicht sofort ein, wenn man Deutsch spricht.
Alle ihre Gebetier. Amen.
Die Kirche ist voll, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern.
Die Veränderung auch in der Gemeinde ist auf jeden Fall stattgefunden. Wir sind jetzt offen, waren im Prinzip auch damals offen für alle. Aber jetzt haben wir unsere, ich sag mal, von da mitgebrachte Tradition, bestimmte Rituale abgelegt. Und dadurch können wir das Evangelium freier präsentieren.
Katharina, die Große, hat uns an die Wolga eingeladen.
An die Wolga?
Schon lange her, das ist im 18. Jahrhundert gewesen. Unsere Oma hatte erzählt, dass ihre Großeltern damals ausgewandert sind nach Ukraine.
Unsere Männer für die Zaren das Blut vergießen, wie hier für die Fürsten.
Ich würde behaupten, mit aus religiösen Gründen, weil meine Vorfahren gehörten zu den protestantischen Minderheit, und zwar Mennoniten.
Kriege und Missernten verursachten im 18. Jahrhundert in Deutschland große Not. Viele Menschen folgten der Einladung ins Zarenreich. Katharina die Große versprach ihnen unter anderem Land, Selbstverwaltung und Religionsfreiheit. Zunächst ging es den sogenannten Russlanddeutschen gut. Sie lebten in eigenen Siedlungen, besuchten deutsche Schulen und verwalteten sich selbst.
Das wird uns keiner verbieten.
Bis dann der Stalin dazu kam und dann hieß es, das sind alles Verräter, die deutschsprachige Bevölkerung Ukraine. Und dann wurden die umgesiedelt über Nacht und Nebel, dann in diese Viehwaggons rein und dann Richtung Sibirien.
1941, nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die Sowjetunion, ließ Stalin Hunderttausende Russlanddeutsche deportieren. Östlich des Ural, nach Kasachstan und Sibirien. Sie wurden der Kollaboration mit dem nationalsozialistischen Deutschland beschuldigt. Peter Flamings Großmutter verbrachte mit ihren Kindern mehrere Wochen in einem Viehtransporter, bis sie in Sibirien ankamen. In der Verbannung mussten sie Zwangsarbeit leisten.
Die wurden einfach ausgesetzt und dann hatten die auch Unterkunft bei den Einheimischen da irgendwo gefunden. Erstmal und dann, wie die Deutschen meist sind, die versuchen dann auch selbstständig was zu schaffen, da wurden Erdlöcher gebuddelt. Ja, und dann überdacht das Ganze, diese Löcher. Übersetzt heißt das Erdwohnheit oder so ähnlich. Russisch klingt das Zemlyanka.
Es gibt ein sehr geflügeltes Wort unter den Vertriebenen. Die erste Generation fand den Tod, die zweite die Not und erst die dritte das Brot.
Nach 1956 durften Deutsche den Ort ihrer Verbannung wieder verlassen. Aber in ihre früheren Siedlungsgebiete durften sie nicht zurück.
Als damals etwas gelockert wurde, das Ganze, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sind die auch nach Kasachstan umgezogen. Da gab es schon auch Deutschstämmige, die dann eine christliche Gemeinde gegründet haben. Und dann hieß es ja, da müssen wir versuchen, Anschluss zu finden.
Und die Deutschen waren fast bis zu ganz zuletzt degradiert?
Ja, wenn man einen beschimpft, also Faschist oder Hitler oder ja, so niederträchtig, obwohl ich damit überhaupt nichts zu tun hatte. Ich bin ja da geboren. Wir hatten ja unsere Ausweise, da stand die Staatsangehörigkeit sowjetisch. Und direkt darunter Nationalität stand bei uns Deutsch. Ne?
Leute, schau mal, was gerade eben angekommen ist.
Was ist denn das?
Was soll das?
Der Aufnahmebescheid. Wir gehen zurück nach Deutschland.
Nach Deutschland?
Theaterproben im Wiesbadener Haus der Freundschaft. Das Stück von Katharina Martin Virolainen erzählt aus der Geschichte der Russlanddeutschen.
Moment, Moment. Nach Deutschland. Ja, seid ihr verrückt geworden. Was wollen wir denn in diesem Deutschland? Wir kennen doch das Leben dort gar nicht.
Das waren die Fragen, die mir damals als Kind, ich war damals 11 Jahre alt, tatsächlich durch den Kopf gegangen ist. Was soll ich in Deutschland machen? Ich kann die Sprache überhaupt nicht. Ich habe ja kein Deutsch gesprochen. Also diese paar Sätze, die ich in der Schule gelernt habe. Ich konnte lesen, ich konnte schreiben. Aber der Gedanke, ich muss mich jetzt auf Deutsch unterhalten. Und bei uns ging das alles sehr schnell zu. Am 9. Mai 1997 haben wir den Aufnahmebescheid erhalten. Und am 17. August 1997 haben wir das Land verlassen.
1987 lockerte die Sowjetunion ihre Ausreisebestimmungen. Seitdem kamen gut 2,3 Millionen zurück nach Deutschland.
Wir haben in Ruppertshain gelebt, das ist in Hessen, in der Nähe von Kelchheim. Und wir nannten unser Lager Schloss. Das hat ausgesehen wie ein Schloss. Wir hatten mehrere Etagen, riesenlange, ewige Gänge, durch die wir wie die Verrückten gerannt sind mit den Kindern. Wir haben dann Fangen gespielt, wir haben Verstecken gespielt. Wir waren sehr viele Kinder. Jede Familie hatte ein Zimmer. Und die Zimmer konnte man dann mit Möbeln so ein bisschen trennen, mit Schränken, also mit ein bisschen Fantasie. Küche, Bad, Toilette musste man sich mit anderen Familien teilen. Und natürlich war dort auch Disziplin gefragt, dass man dann auch die Küche sauber hält. Man hatte so einen Plan, wer putzt jetzt den Flur, wer putzt jetzt die Dusche und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich hatte aber eine sehr schöne Zeit dort.
Da gab es einen Streit zwischen dir und Mark. Was wollen wir in diesem Deutschland?
Ich weiß, was da war. Da hatten wir dich, du warst die Zarin. Wir sind alle trotzdem eingefroren und du kamst zu uns.
Stimmt, es gab trotzdem Dialog.
Also ich war sehr gerne dort und ich weiß noch, als meine Eltern verkündet haben, dass wir umziehen, habe ich rebelliert, weil für mich war das ein bisschen zu viel. Ja? Wir sind erst vor kurzem aus Russland ausgewandert, jetzt nach Hessen. Und jetzt muss ich wieder umziehen. Neue Schule, neue Freunde, neue Stadt, alles wieder neu. Aber natürlich hat kein Mensch auf mich gehört. Ich wurde eingepackt, wieder eingepackt und wieder mitgenommen und nach Eppingen mitgebracht.
Aber hier sind und bleiben wir doch die ewigen Fritzen, die verhassten Deutschen. Schlimmer als hier kann es doch gar nicht
mehr
werden.
Aber Tante Olga, das haben unsere Vorfahren damals auch gesagt, als sie von Deutschland nach Russland gegangen sind. Und schau mal, was daraus geworden ist. Du erzählst es doch immer.
Mein allererster Schultag in Deutschland war sehr traumatisch für mich, weil in Russland war ich immer Klassenbeste. Ich kam in die Klasse rein, jeder guckt auf dich, du bist anders gekleidet. Und ich war wirklich so ein, das muss man dazu sagen, so ein kleines hässliches Entlein. Und ich habe mich auch so gefühlt damals. Und dann willst du eh schon unsichtbar sein. Und dann kommst du in eine Klasse rein und jeder klotzt dich an. Jeder schaut auf dich. Und die Lehrerin war sehr nett. Sie hat mich dann meinen Platz begleitet. Frau Lisson hieß sie. Dann geht sie nach vorne und fängt an, etwas zu erzählen. Und ich höre ein einziges Wort, was ich verstehen kann. Und das ist Diktat. Ich habe natürlich gleich alles rausgepackt und habe mich hingesetzt und dachte, jetzt schreibe ich auch mit und zeige, was ich kann. Ungefähr so beim dritten, vierten Wort habe ich schon versagt. Ich habe die Wörter gar nicht verstanden. Ich habe das überhaupt nicht auseinanderhalten können. Und ich habe angefangen zu weinen. Aber ich habe so bitter weinen müssen, weil in dem Moment habe ich dann vermisst meine Schule, meine Oma, meine Verwandten, meine Cousine, mein Haus, meine Katze, meinen Hund. Es kam alles in diesem einen Moment hoch.
Wie ihr wollt. Aber ich zu meinem Teil.
Ins Land, mein Hof wieder zurück.
Wenn der Aufnahmebescheid mich erreicht hat, dann wollte wohl jemand dort oben, dass wir zurückkehren.
Ich wollte einfach auch so eine Art Belohnung bekommen für meine Leistung, weil ich habe mir Mühe gegeben. Und wir haben im Deutschunterricht einen Aufsatz geschrieben. Und ich weiß, ich habe zuvor zu Hause wirklich Sätze auswendig gelernt. Und ich dachte, wenn das dann drankommt, dann verwende ich das und verwende dies und mache das und jenes. Und Herr Zimander hat mir dann dafür eine 1 gegeben. Und er hat sich damals auch eingesetzt, dass ich die Werkrealschulempfehlung bekomme. Und dadurch, dass in der Klasse keine russischsprachigen Kinder waren, weil in der Klasse zuvor waren wir, glaube ich, 24 Schüler und 12 davon waren russischsprachig, also da kannst du nicht viel Deutsch lernen. Und innerhalb von einem halben Jahr habe ich so einen Schub gemacht in der Sprache und bin dann auf 1,7 Durchschnitt. Und damit war die Sache dann besiegelt. Ich durfte in der Werkrealschulklasse bleiben Und danach ging es eben weiter. Aufs Gymnasium, Gott sei Dank, berufliches Gymnasium zwar, aber ich habe mein Abi dadurch dann machen können, habe dann studiert.
Und dann dachte ich, ach, ich bin ein Deutscher, bei mir steht es, ich bin ein Deutscher, ich komme nach Deutschland. Und dann aber gab es hier eine gewisse Ernüchterung. Also, ich konnte hier sein, aber keiner hat mich großartig erwartet.
Es gab nämlich nicht sehr viele, die sich interessiert haben. Manchmal im Gespräch kam es raus, aber im Einzelnen. Die ganze Geschichte, das war selten jemand, der nachgefragt hat, ja, wie seid ihr da hingekommen, was habt ihr da gemacht, wie habt ihr da gelebt. Deutschland hat zu der Zeit einiges gewonnen an solchen Leuten, die damals rüberkamen aus dem Osten. Ich kenne wenige, die damals nicht eine Arbeit gesucht haben und die eine Arbeit damals gefunden haben. Auf die zählte man ja auch. Die waren wirklich am Schuften bis zum letzten, weil die auch was Eigenes aufbauen wollten. Ja. Viele haben damals auch Häuser angefangen zu bauen. Die Kinder von damals wollen auch was Eigenes haben, ob es eine Wohnung oder ein Haus ist. Aber das liegt im Blut von den Deutschen von damals.
Ich liebe dich.
Dass ausgerechnet du, Natascha, deine Wurzeln so schnell vergisst.
Ich vergesse nicht. Ich passe mich einfach nur an. Ich möchte einfach nur leben und so sein wie alle anderen. Also ich bewundere auch teilweise die kleine Katharina, also mich selbst, dass ich als Kind manche Situationen durchgestanden habe, weil wir haben es auch den Eltern teilweise nicht erzählt. Wir wollten die Eltern irgendwo auch nicht belasten. Und auch so diese vielen Anfeindungen, ja, die man als Kind erlebt hat, also da kann ich mich daran erinnern. Wir standen mit meiner Freundin an der Kasse und haben uns über Kaugummis unterhalten. Und vorne stand ein Herr an der Kasse und dann meinte, diese Russen. Und ich habe nur das Wort Russen gehört und dann bin ich schon mich zusammengefahren. Also jedes Mal, wenn jemand Russen gesagt hat, in diesem Tonfall, auch diesen voller Hass, bin ich sofort verstummt. Und dann hat er angefangen, irgendwie mit der Kassiererin über uns zu sprechen. Und die hat dann auch zu uns so böse rübergeschaut. Und ja, ich weiß, wir waren viele. Es kam eine Flut von uns und die Gesellschaft war auch überfordert. Und es gab gewiss auch bei der Mehrheitsgesellschaft, bei den Deutschen, negative Erfahrungen mit den Russlanddeutschen, die damals gekommen sind. Aber für mich als Kind, ich stand da und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, warum ist es etwas so furchtbar Schlechtes, eine Russin zu sein. Ich habe die russische Sprache mit meiner Großmutter verbunden, ja, mit meiner alten Heimat, mit was Schönem.
Ich lauf aus längst versunkenen Königreichen und jedes Schicksal ist ein Königreich. Durch Sommernächte, die Kristallglas bleichen, glitt es hierüber, verschritten gleich.